Viele Menschen fürchten sich vor ihren Göttern. Die Animisten fürchten sich vor den Geistern der Verstorbenen und allen möglichen Geistern und übernatürlichen Bedrohungen. Die, die an ein Karma, an ein Schicksal glauben, fürchten sich vor diesem und müssen sich extrem anstrengen, um in einer Folge von Wiedergeburten aufzusteigen und wenn möglich das Nirvana zu erreichen. Die, die an einen Gott oder an viele Götter glauben, fürchten sich sehr oft sehr vor diesen Göttern. Sie müssen sie ständig besänftigen und wissen nie, ob sie genug getan haben. Aber auch die Agnostiker und die Atheisten, sie leben in Angst und Ungewissheit. Sie versuchen, ihrem Leben irgendeinen Sinn abzuringen und sie versuchen oft, ihre Angst zu betäuben, durch ihre Angst vielleicht vor Krankheit und Tod zu betäuben durch Arbeit, Vergnügen oder vielleicht auch allerlei Drogen. Angst kennzeichnet das Leben des Menschen. Ich brauche die Steuerung, sorry. Angst kennzeichnet das Leben des Menschen. Die Götter knechten die Menschen. Es ist nie genug. Wer weiß, ob es je genug sein wird. Die Götter sind zu fürchten. Sie müssen besänftigt werden. Sie knechten die Menschen. Sie versklaven sie. Wir sind Christen. Wir glauben an Gott, den Schöpfer und Kreator dieser Welt. An den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. An den Gott, der sich zuerst den Juden offenbart hat, dann in Jesus Christus auch den Heiden. Dieser Gott offenbart sich als der Heilige, als der absolut Gerechte, als der Reine, als der Allmächtige. Er wird interessanterweise im Alten Testament einige Male auch als furchtbarer Gott bezeichnet. So heißt es beispielsweise in 5. Mose 10, Vers 14, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott. Und sogar im Neuen Testament lesen wir den erschütternden Satz angesichts eines drohenden Abfalls von Gott: Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gleichzeitig offenbart sich dieser Gott aber als ein Gott der Liebe, der sich selbst hingegeben hat oder hingibt in Jesus Christus, um die zu retten, die sich retten lassen, die sich retten lassen wollen. In Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott erweist seine Liebe gegen uns. Ja, an was für einen Gott glauben wir? An was für einen Gott glaubst du? In Matthäus Kapitel 6, Vers 9 beginnt das Gebet des Herrn, das Vater unser, mit dem Satz: Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und das kommt mir vor, ist irgendwie eine interessante Spannung. Gott als Vater anzusprechen, aber doch zu sagen, er ist in den Himmeln. Und wir wollen diese Spannung erforschen, indem wir eine ganz bekannte Stelle untersuchen aus dem Römerbrief. Paulus nimmt dort Bezug auf diese Anrede im Vaterunser, auf dieses Unser Vater, der du bist in den Himmeln, das eben Jesus seinen Jüngern ja gelehrt hatte. Und ich lese Römer Kapitel 8, Vers 14 bis 17, und ich lese bewusst jetzt einmal nicht aus einer modernen Übersetzung, sondern aus einer etwas textnahen Übersetzung, die vielleicht etwas schwieriger zu verstehen ist, aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, aus der Elberfelder Bibel. Da heißt es: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Wir möchten über diese Verse nachdenken, über das Vatersein Gottes, indem wir drei Punkte miteinander bearbeiten. Erstens, wir sind Söhne Gottes. Zweitens, wir dürfen Gott als lieben Vater anrufen. Und drittens, wir sind Erben. Kommen wir zum ersten Gedanken, wir sind Söhne Gottes. Was für eine Gottesvorstellung haben wir? Oder besser gefragt, viel besser gefragt ist vielleicht, wie ist unser Gott wirklich? Und haben wir schon verstanden, wie unser Gott wirklich ist? Wie hat er sich in seinem Wort offenbart? In welcher Beziehung dürfen wir zu ihm sein? Auch das sagt ja viel über ihn aus, wenn wir untersuchen, welche Beziehung wir zu ihm haben dürfen. In unserem Text lesen wir in Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Paulus beschreibt in diesem Vers die Beziehung, die Christen haben dürfen zu ihrem Gott. Sie sind Söhne Gottes. Es steht interessanterweise hier nicht, hier in diesem Vers, nicht später dann schon, aber hier in diesem Vers steht nicht Kinder Gottes, sondern hier steht Söhne Gottes. Und das ist von Bedeutung. Es ist meines Erachtens hier an dieser Stelle in die Irre führend, wenn moderne Übersetzungen einfach Söhne und Töchter übersetzen. Das machen manche, auch die NGÜ beispielsweise übersetzt Söhne und Töchter. Das mag zwar gendergerecht sein und in unsere Zeit hineinpassen, aber ich glaube, die Gefahr ist groß, dass der Sinn hier dieser Aussage und das, was eigentlich gewaltig ist, worauf wir gleich kommen werden, nicht sichtbar wird, wenn man einfach Söhne und Töchter übersetzt. Es wird die Aussage hier fast ein bisschen verfälscht. Warum? Weil der Begriff Söhne hier etwas ganz Besonderes zum Ausdruck bringen will. Und ich möchte gleich sagen, der Begriff Söhne bringt hier etwas zum Ausdruck für Männer und Frauen. Auch für die Schwestern. Die sind hier genauso eingeschlossen. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, Söhne Gottes? Nun, wir müssen fragen, was hat in der damaligen Kultur, als Paulus das geschrieben hat, der Begriff Sohn bedeutet. Wir dürfen nicht einfach den Begriff Sohn verstehen, wie wir das heute tun. Oder wenn wir den Begriff Sohn hören, dann denken wir an Nachkommen. Mein Sohn ist ein Nachkomme von mir. Natürlich, meine Töchter sind auch Nachkommen. Also wir denken an Nachkommen und vielleicht ist das der Grund, warum eben manche moderne Übersetzungen hier Söhne und Töchter sagen, weil wir sind als Männer und Frauen, wenn wir Söhne und Töchter sind, eben Nachkommen. Aber das meint Paulus hier nicht, denn in der damaligen Kultur hat der Begriff Sohn in erster Linie Identität bedeutet. In erster Linie Identität. Der Begriff Sohn bringt Identität zum Ausdruck. Der Sohn trägt das Wesen des Vaters. Er trägt das Wesen des Vaters in sich. Er ist ident mit dem Vater. Das ist das Erste, was eben hier gemeint ist, wenn Paulus in der damaligen Kultur den Begriff Sohn gebraucht hat. Das kann man übrigens auch beispielsweise im Johannesevangelium sehen, in Kapitel 5, Vers 18, dort heißt es, da wird gesagt, dass die Juden Jesus töten wollte, nicht allein, weil er den Sabbat aufhob, sondern weil er sich weil er Gott Vater nannte und sich selber Sohn. Und damit haben die Juden eben, wenn Jesus gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, haben sie gehört, ich bin Gott. Und das war in ihren Augen eine Gotteslästerung. Wenn ein Mensch sagt, ich bin Gott. Wenn Jesus gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, hat er Identität zum Ausdruck gebracht. Hat er gesagt, ich bin Gott. Aber was bedeutet das jetzt hier? Was bedeutet es, dass Paulus sagt, wir sind, wenn wir durch den Geist Gottes geleitet sind, also wenn wir gerettet sind, wir sind Söhne Gottes. Was bringt das hier zum Ausdruck? Hier wird eine ganz große Würde sichtbar, die uns, Männern und Frauen, geschenkt ist durch den Sohn Gottes, durch sein Werk am Kreuz von Golgatha. Wir gehören als Söhne Gottes zur Familie Gottes und bekommen damit ein Stück der Würde des Vaters und etwas von seinem Wesen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Paulus sagt hier, Christen tragen etwas von der Würde des Vaters und von seinem Wesen. Und das ist so gewaltig. Als Christen dürfen wir Söhne Gottes sein und tragen etwas von seiner Würde und von seinem Wesen. Das ist unfassbar gewaltig, wir werden gleich noch darauf kommen. Zunächst einmal, eigentlich führt es uns zurück zur Schöpfung. Der Mensch ist ja eigentlich ursprünglich im Bilde Gottes geschaffen worden. Das bedeutet, schon nach seiner Schöpfung im Paradies hatte er doch etwas von der Würde und vom Wesen Gottes, wenn er im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Also Adam und Eva, die ersten Menschen, sie trugen etwas von der Würde und vom Wesen Gottes in sich, weil sie in seinem Bilde geschaffen worden sind. Aber wir wissen, dass dann der Sündenfall kam und durch den Sündenfall ist dieses weitgehend verloren gegangen. Der Abfall von Gott, der Ungehorsam gegenüber Gott, hat den Menschen schrecklich entstellt. Der Mensch ist nach dem Sündenfall nicht mehr so, wie er sein sollte. Er ist ein Sünder. Er ist unheilig. Ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, lesen wir, der Mensch ist böse von Jugend auf. Der Mensch ist böse von Jugend auf, seit dem Sündenfall. Diejenigen, die Kinder haben, die können das nachvollziehen. Und wir haben jetzt 8 Enkel, ich kann es wieder neu sehen, oder? Ich kann wieder neu sehen, dass der Mensch eigentlich von klein auf nicht so ist, wie er sein sollte. Also wenn ich an meine Enkel denke, immer wird gestritten über das gleiche Spielzeug. Wenn der eine den Stoffaffen nimmt, dann muss der andere auch gerade jetzt diesen Stoffaffen haben, obwohl die Kiste voller Stofftiere ist. Und es ist ständig dieser Kampf miteinander. Und die jungen Mütter, die verzweifeln oft und sagen dann, es wäre so herzig und so schön mit den Kindern, wenn sie nur nicht ständig streiten würden. Und da kann man etwas davon sehen, dass der Mensch von klein auf nicht mehr so ist, wie er eigentlich sein sollte. Und für den erwachsenen Menschen gilt dann, oder den heranwachsenden Menschen, er ist ein Rebell gegen Gott von Natur aus. Er kämpft gegen Gott von Natur aus. Er ist sein Feind geworden. Er hat die Würde und das Wesen Gottes verloren. Und er lebt dementsprechend würdelos und gottlos. Und was das bedeutet, können wir täglich sehen. Nicht nur in den großen Kriegen und Gräueltaten in dieser Welt. Die machen das auch deutlich, aber es wird auch klar in unserem kleinen Umfeld. Im Unfrieden und in der Unzufriedenheit, beispielsweise. In den Kämpfen in Ehen und Familien, in den Kämpfen an Arbeitsplätzen, in den Kämpfen in der Nachbarschaft, da pflanzt der Nachbar den Baum so nah an die Grenze, dass es einfach Krieg gibt. In vielen Bereichen unseres Lebens erkennen wir Schwachheit und Versagen. Der von Gott abgefallene Mensch hat fast alles der Ebenbildlichkeit Gottes verloren. Obwohl er sehr wohl, das möchte ich schon sagen, die Krone der Schöpfung geblieben ist, und so auch eine schöpfungsgemäße Menschenwürde behalten hat. Aber er hat fast nichts mehr von diesem, was er einmal hatte, von dieser Würde und dem Wesen des Schöpfers Gottes. Nun aber, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wenn er umkehrt, wenn er gerettet wird, dann bekommt er das zurück. Wenn er Sohn Gottes wird, Söhne Gottes besitzen Würde und Anteil am Wesen Gottes. Und ich glaube, das hat ganz gewaltige Bedeutung, praktische Bedeutung für uns als Christen. Oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir fühlen uns doch oft, gerade in dieser Zeit, wo die Medien so stark, wie das vielleicht in der Menschheitsgeschichte noch nie war, so stark Druck ausüben gegen Menschen, die an Jesus glauben, da fühlen wir uns oft minderwertig. Wir fühlen uns oft als kleine Würmchen angesichts einer groß auftrumpfenden Welt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir erkennen, was wir in dieser Welt sein dürfen, wenn wir Jesus gehören. Wir dürfen ein Stück der Würde und des Wesens Gottes in uns tragen. Und daraus folgt, dass wir auch einen Auftrag haben in dieser Welt. Darum sind wir Salz und Licht in dieser Welt und können mutig Salz und Licht sein, weil wir ein Stück der Würde und des Wesens Gottes in uns tragen dürfen, weil Jesus uns das geschenkt hat. Schon gewaltig, oder? Gewaltig, was hier steht. Ihr seid Söhne Gottes. Diese Tatsache, dass wir als errettete Christen Anteil an der Würde und dem Wesen Gottes haben, hat aber, glaube ich, auch eine andere große Bedeutung für den Umgang, den wir miteinander pflegen. Den wir miteinander pflegen in unseren Ehen, Familien und auch in unseren Gemeinden. Wenn wir von Jesus solche Würde geschenkt bekommen haben, dann müssen wir auch lernen, das im anderen zu sehen. Und würdevoll und wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen. Wenn ein Bruder, eine Schwester, wenn ich mit einem Bruder, einer Schwester zusammen bin, vielleicht mit ihnen arbeite, dann muss ich mir immer bewusst sein, mein Bruder, meine Schwester, sie tragen auch Anteil an der Würde und dem Wesen Gottes. Und das soll wachsen in unserem Leben. Man könnte es auch anders formulieren, wie es das Neue Testament auch tut. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Und ich glaube, dass diese Würde, die wir bekommen haben durch die Erlösung, dieser Anteil am Wesen Gottes, hat sehr viel zu tun damit, wie wir miteinander umgehen. Und ich möchte einen kleinen Hinweis machen, das wird ja auch das Thema sein der Gemeindefreizeit, an der ich euch eben gerade zu dieser Thematik auch dienen darf. Also wir dürfen Söhne Gottes sein. Wir dürfen Anteil haben an der Würde und dem Wesen Gottes. Wir dürfen Jesus ähnlich sein und ähnlicher werden. Die Frage, die sich hier aber stellt, ist, wie wird man ein Sohn Gottes? Und das macht die Bibel, insbesondere das Neue Testament, ganz klar. Sohn Gottes kann man nicht durch eigenen Kampf, nicht durch eigene Anstrengung werden. Der Fremdling, der Knecht, der Sklave, er wird nicht Sohn, er wird nicht Kind, er wird nicht Teil der Familie durch eigene Anstrengung oder gute Werke. Er kann es nur werden durch Adoption. Nur durch Adoption. Und genau das bringt Paulus im nächsten Vers zum Ausdruck, wenn er in Vers 15 schreibt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Sohnschaft. Hier steht im Griechischen ein Wort, das eigentlich Adoption bedeutet. Die Annahme eines Menschen an Kindesstatt. Sohn Gottes, oder wie es Paulus dann in Vers 16 auch sagt, Kind Gottes, Mitglied der Familie Gottes, kann man nur durch Adoption werden. Nicht durch eigene Verbesserung, nicht durch eigene Anstrengung, nicht durch gute Werke, nicht durch Zufriedenstellen Gottes durch eigene Leistung. Angesichts der Heiligkeit Gottes und seiner makellosen Reinheit und absoluten Gerechtigkeit sind alle unsere Verbesserungsversuche einfach lächerlich. Wir haben in unserem Hauskreis einen Mann, der irgendwie fromm ist, aber der hat gerade hier ein Problem. Er denkt immer, so ganz schlecht bin ich ja nicht. Ich habe doch niemandem etwas getan und ich lebe doch anständig. Und ich habe etwas zu bringen. Aber er hat nicht verstanden, dass angesichts der Heiligkeit Gottes, wir konnten es ihm noch nicht klar machen, dass angesichts der Heiligkeit Gottes seine Verbesserungsversuche einfach nur lächerlich sind. Er kann nicht zu Gott kommen, indem er sich noch mehr verbessert oder versucht zu verbessern. Er kann nur zu Gott kommen durch Adoption. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wie wird man Kind Gottes? Wie wird man Sohn Gottes? Allein durch den Rechtsakt der Adoption. Wer Jesus aufnimmt in sein Leben und an ihn glaubt, ihm vertraut, wer also in eine Beziehung zu ihm tritt, der wird adoptiert. Der wird Kind, der wird Sohn Gottes. Und ich möchte für die, die vielleicht sagen, ich habe das noch nicht getan, ich möchte das aber tun, möchte ich vielleicht einfach sagen, wie man das tun kann. Man kann ein ganz einfaches und ernsthaftes Gebet sprechen. Vielleicht so, Herr Jesus, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Ich vertraue dir. Ich glaube, dass du für all meine Schuld am Kreuz von Golgatha bezahlt hast. Ich will mit dir leben. Eine Beziehung zu dir haben. Genau darum geht es. Es geht nicht um religiöse Leistung. Dafür ist unsere Schuld vor Gott viel zu groß. Es geht um Beziehung. Und das wird im Folgenden dann eben klar gemacht. Wir dürfen Gott als lieben Vater anrufen. In Vers 15 wird nun diese Beziehung sichtbar und in ihrem tiefsten Wesen beschrieben. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Hier wird jetzt der Unterschied zu allen menschlichen Versuchen, zu Gott zu kommen, ganz klar. Noch einmal, in allen Religionen, Kulten, Ideologien ist der Mensch einem Geist der Knechtschaft unterworfen. Er muss etwas tun. Er muss sich selbst verändern, selbst verbessern. Er muss sklavisch dienen. Er muss sich unterwerfen. Er muss Gesetze und Gebote einhalten. Er muss ganz genaue Riten vollführen. Er muss zu bestimmten Zeiten beten, eine gewisse Menge beten. Manchmal schafft man das dann nur mit Gebetsmühlen, weil man das sonst gar nicht erledigen könnte. Man muss etwas opfern, man muss etwas schenken, man muss etwas spenden, man muss etwas aufgeben. Und alle diese Anstrengungen reichen nicht. Es ist nie genug. Die Götter können nie wirklich besänftigt werden. Es ist immer zu wenig, die Opfer sind immer zu klein. Und sei es das eigene Leben oder gar das Leben der Kinder, denken wir an Kulturen, in denen Kinderopfer üblich waren oder vielleicht sogar noch sind. Und immer wieder bleibt die Unsicherheit und die Frage, werde ich im Paradies ankommen? Wird es genug sein? Wenn ja, wird Gott mich nicht trotzdem fallen lassen? Es bleibt eine solche Unsicherheit. Es ist eine schreckliche Furcht. Die Menschen, die sich selbst helfen, die sich selbst erlösen wollen, die Göttern gefallen wollen, sie leben beständig in Furcht und Schrecken. Sie fürchten sich vor dem zu wenig und vor der Willkür ihrer Götter. Christen, echte Christen, die Jesus bewusst in ihr Leben aufgenommen haben und an ihn glauben, sie sind adoptiert worden. Sie wurden Kinder, sie wurden Söhne Gottes. Kinder, Söhne brauchen sich nicht zu fürchten. Paulus sagt, Kinder, Söhne Gottes, sie dürfen logischerweise Abba, Vater zu Gott sagen. Das ist absolut gewaltig. Das gibt es in keiner Religion. Nirgends dürfen die Menschen zu ihren Göttern Abba, Vater sagen. Auch das Karma ist kein Vater. Es ist kalt und unberechenbar. Und die Agnostiker und die Atheisten, sie stehen überhaupt in der unpersönlichen Kälte in einem aus ihrer Sicht grotesken und sinnlosen Universum. Die können niemandem Vater sagen. Die werden einfach irgendwann vergehen. Schrecklich. Wenn wir Jesus gehören, Gottes Geist in uns haben, dann dürfen wir Abba, Vater zu Gott sagen in all unseren Gebeten. Wir beten so, wir rufen so zu Gott, Abba, Vater. Die Vaterschaft Gottes steht hier ganz klar im Kontext des Gebetes. Unser Vater hat Jesus die Jünger gelehrt zu beten und Gott so anzurufen. Unser Vater. Und hier eben, indem wir rufen, Abba, Vater. Aber was bedeutet Abba? Schon öfters habe ich gehört, dass Christen vielleicht aufgrund dieser Stelle gebetet haben, lieber Papi. Und jedes Mal, wenn ich so jemanden höre, lieber Papi beten, dann frage ich mich manchmal, ob er gut genug verstanden hat, was hier gemeint ist. Tatsächlich war Abba ursprünglich einmal im Aramäischen ein Lallwort. Das, was die Kinder als erstes sagen konnten, wenn sie dem Vater, also wenn sie Papi, eben Papa, Papa sagen wollten. Das kommt tatsächlich davon her, aber es ist interessant, dass dieses Wort Abba dann eine Veränderung, eine Bedeutungsveränderung erfahren hat und nicht auf diese Lallsprache beschränkt geblieben ist, sondern Abba ist eigentlich eine Übersetzung des hebräischen Avi, was mein Vater bedeutet, mein Vater. Deshalb bedeutet Abba im Neuen Testament eben nicht einfach Papi als Lallwort oder aus der Babysprache, sondern es bedeutet eigentlich mein lieber Vater. Durchaus eine vertraute Anrede aus der Familiensprache, eben aber nicht einfach aus der Babysprache. Warum ist das für unser Gebet wichtig? Ich denke, das Wort Abba richtig verstanden bringt in unserer Anrede Gottes zwei wichtige Dinge zum Ausdruck. Es kommt das Angenommensein in Liebe zum Ausdruck. Wenn ich zu Gott lieber Vater sage, dann bin ich angenommen eben in seiner Liebe, aber es bringt auch Ehrfurcht zum Ausdruck. Es bringt auch Ehrfurcht zum Ausdruck. Das wird auch deutlich, wenn wir bedenken, was in der hebräischen Kultur Vater bedeutet hat. Wir dürfen nicht von unserem heutigen Vaterbild ausgehen. Übrigens in Klammern gesagt, manche haben ganz schlechte Vatererfahrungen gemacht. Sie dürfen nicht diese schlechten Vatererfahrungen jetzt hier für dieses Bild nehmen, der Vaterschaft Gottes, denn wir müssen die Vaterschaft Gottes von der ausgehen und nicht von der fehlbaren Vaterschaft eines Menschen. Was hat die Vaterschaft damals bedeutet? In der hebräischen Kultur war der Vater Hausherr und Gebieter, höchste Respektsperson, der in unumschränkter Macht über seine Familie gebietet, der aber auch zugleich für die Seinen ein verantwortlicher Beschützer, Ernährer und Helfer war. Beide Züge kommen vor, wenn Gott Vater genannt wird. Für die Juden übrigens war die Anrede mein lieber Vater im Gebet, für die Juden zur Zeit Jesu, war das etwas ganz Außergewöhnliches, was sie provoziert hat. Denn das, so hätten sie Gott nie angesprochen und in der jüdischen Gebetsliteratur findet man das nirgends. Aber Jesus hat es getan. Jesus hat seinen Vater zu ihm gebetet und ihn angesprochen als Abba, als lieber Vater. Im Garten Gethsemane spricht beispielsweise Jesus Gott als Abba an. Und im Vaterunser lehrt er uns eben Gott so anzusprechen, mein lieber Vater. Ich denke, da kommt in feiner Weise zum Ausdruck, welche Beziehung wir als Christen zu unserem Gott haben dürfen. Wir sprechen unseren Gott vertrauensvoll und voller Zuversicht, Ruhe und Friede an, als lieben, unseren lieben Vater. Aber wir haben gleichzeitig auch Respekt vor ihm. Wir verlieren nicht den Respekt vor ihm. Denn wir wissen auch, als seine Kinder sind wir noch nicht so ganz, wie wir sein sollten. Wir sind noch unvollkommen. Wir brauchen noch so dringend seine Erziehung, seine liebevolle Erziehung, die aber auch einmal streng sein kann. Hier kommt die anfangs erwähnte Spannung schön zum Ausdruck. Mit Zuversicht und furchtlos, eben wie Kinder, Söhne, wenden wir uns an unseren Gott und trotzdem mit Ehrfurcht und Respekt im Wissen, wir brauchen noch so viel Erziehung, bis wir am Ziel sind. Darum beten wir, unser lieber Vater, der du bist in den Himmeln. Nie werden wir in unserer Furchtlosigkeit gegenüber unserem Gott respektlos. Nie werden wir in unserer Furchtlosigkeit gegenüber unserem Gott respektlos. Ich denke, es ist gut, hier noch einmal kurz innezuhalten. Was für ein wunderbares Verhältnis, was für eine herrliche Beziehung dürfen wir zu unserem Herrn und Gott haben. Er ist unser lieber Vater. Es ist ein Vorrecht, einen lieben Vater in den Himmeln zu haben. Das ist eigentlich Evangelium. Es ist frohe Botschaft. Durch Jesu Opfer und Werk am Kreuz und in seiner Auferstehung dürfen wir erlöst sein von all unserer Schuld. Ist die Kluft zwischen uns und Gott überwunden und wir dürfen als Adoptierte in Gottes Familie leben, als Söhne Gottes, mit einem Anteil an der Würde und an dem Wesen Gottes. Und wir dürfen unseren Gott als lieber Vater ansprechen. Jetzt klingt das vielleicht für manche fast zu perfekt, irgendwie zu schön, und das führt uns zum letzten Gedanken, den ich nur noch kurz entfalten möchte. Es wird also nicht mehr lange gehen, aber doch ist das noch wichtig zu sagen. Paulus schreibt jetzt im nächsten Vers: Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann in Vers 17: Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Paulus schreibt jetzt etwas, was logisch ist und zugleich hilfreich. Logisch ist, wenn wir adoptiert sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Das ist logisch, oder? Wer Kind ist, wer adoptiert ist, der ist Erbe. Das ist eine ganz logische Sache. Aber es ist dieses Bild des Erben auch hilfreich. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben erst ein Angeld erhalten. Wir dürfen etwas von der Würde und vom Wesen des Vaters tragen. Wir dürfen ein bisschen ähnlich sein mit Jesus. Wir sollen noch ähnlicher werden mit Jesus. Aber wir wissen alle, es ist noch nicht vollendet. Trotz Teilhabe an der Würde und dem Wesen Gottes als Söhne sündigen wir noch immer. Auch aneinander. Wenn wir die Würde des Bruders oder der Schwester in all unseren leidigen Kämpfen, die wir oft führen, gar nicht sehen. Wir sind immer wieder schwach. Und wir leiden immer wieder unserer Schwachheit. Wir merken, vollendet ist das alles noch nicht. Wirklich angetreten haben wir das Erbe noch nicht. Oder wie ist es bei einem Erben? Wenn jemand Erbe ist, dann wird er einmal ein großes Vermögen bekommen, aber bevor der Erblasser ihm das Erbe überlässt, bleibt er arm. So ist das bei den Erben. Dann kann man nur hoffen, dass nichts aufgezehrt wird, bis endlich geerbt werden kann. Aber das ist so natürlich nicht in diesem Bild drinnen. Aber was wichtig ist in diesem Bild ist, wir haben etwas verheißen. Wir sind Erben, wir werden einmal reich in der Ewigkeit, aber jetzt noch nicht. Wir sind noch nicht am Ziel. Und wenn wir diesen Text in Römer 8 weiterlesen würden, würden wir sehen, dass Paulus gerade das hier deutlich macht. Paulus sagt in Vers 17, wir müssen noch mitleiden mit Christus. Dann sagt er in Vers 18, das Leiden wird aber unerheblich sein letztlich im Blick auf die Ewigkeit. Und doch ist es schwere und oft bittere Realität. Im Vers 20 sagt Paulus, alles ist der Vergänglichkeit und dem Zerfall unterworfen. Unsere Erlösung ist noch nicht vollendet. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Wir sehnen uns nach der vollendeten Erlösung. Und wir seufzen noch, wir leiden noch, Vers 23. Sehnsüchtig warten wir auf die Vollendung der Erlösung. Und sie wird vollendet, der Erbe wird einmal reich. Aber jetzt noch nicht. Und es passiert noch so viel Schweres. Und so klammern wir uns oft an das, was Paulus im bekanntesten Vers von Römer 8 geschrieben hat, in Vers 28, wo es heißt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aber trotz all dem Vorläufigen, trotz all dem Unvollendeten, obwohl wir das Erbe noch nicht angetreten haben, gilt, was Paulus in dem gewaltigen Ende von Römer 8 schreibt. Und mit diesen Versen der Zuversicht, der Gewissheit, der Hoffnung, die uns noch deutlicher machen, was es bedeutet, dass Gott unser lieber Vater ist. Mit diesen Versen möchte ich abschließen. Römer 8, 31 bis 39. Da schreibt Paulus: Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns denn dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift: Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte beten. Danke, Herr, dass wir Söhne sein dürfen. Unglaublich, dass wir Anteil bekommen haben an deinem Wesen und an deiner Würde. Durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat. Danke, Herr, dass wir uns freuen dürfen über dem, was du uns geschenkt hast und dass wir lieber Vater zu dir sagen dürfen, dass wir uns nicht fürchten müssen vor dir. Wir möchten aber auch respektvoll sein und wir wissen, Herr, wir brauchen deine Erziehung, bis wir am Ziel sind. Und es ist noch so viel Schweres und so viel Schwachheit und so viel Unvollkommenes in unserem Leben und um uns herum, in unseren Gemeinden. Und doch bereitest du alles vor und bringst uns ans Ziel und lässt uns einmal erben, wenn wir bei dir sind in der Ewigkeit. Wir danken dir dafür. Amen.